Die heutige Folge Gasgeflüster hat alles, was einen guten Biker-Stammtisch ausmacht, und dazu gehören Gerüchte rund um KTM, dazu gehören zumindest mal kontroverse Designs und ein ganz toller neuer Erfahrungsbericht rund um die Ducati und für euch auch noch was zu gewinnen. Ein hochwertiger Preis wartet auf euch. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß dabei.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Noch schnell einen
tiefen Schluck aus dem Glas. Da hat er sich schon wieder die halbe reingezerrt, wie eh und je. Jan wieder hart am Gas, beziehungsweise hart am Glas vielmehr.
Stimme muss befeuchtet werden und die Stimmung nach oben gebracht. Michel und ich gerade mit dem längsten Vorgespräch, glaube ich, in der Geschichte von Gasgeflüster. Einmal ein reinigendes Donnerwetter. Auch
es
das
braucht
es mal. Es gab Beef, das sind aber Internas. Und wie ihr hört, haben wir es uns trotzdem geschafft. Und so sollte das auch immer sein, uns wieder zusammen an diesen Tisch zu setzen und eine spannende Folge vorzubereiten. Wir haben ganz, ganz viele Themen. Hauptthema Michels Ausflug nach Spanien, um Italien zu kosten, kann man sagen, oder? Und nach Spanien fahren, um in die Italien
zu schmecken.
Ja, genau. Ja. Das wird ein wesentliches Thema sein. Dann haben wir ein Gewinnspiel für euch. Das ist der Wahnsinn.
Was damit im Zusammenhang steht. Also wirklich ein riesen Ding. Also ich bin sehr froh, dass ich Teil des Gewinns bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht am Anfang schon wieder ein bisschen abschreckend ist. Also auf jeden Fall, ihr dürft was mit Gasgeflüster machen und mit eben angesprochenen Italien-Verbindungsbezug. Markengedöns?
Also, ey, man muss dazu sagen, genau, wir werden es am Ende der Folge dann poppen lassen. Man muss dazu sagen, das wäre sozusagen eigentlich gar kein Gewinnspiel geworden, weil an sich wollten Michel und ich was zusammen machen und jetzt haut sich das bei mir zeitlich leider gar nicht. Und so ist sozusagen mein Platz zu vergeben und es ist auch nicht verbunden damit, dass man danach ins Mikrofon reinreden muss. Kann man aber, weil es wird sicherlich ein wahnsinnig spannendes Event, wo man was drüber erzählen kann. Wir werden heute aber auch über die aktuellsten, neuesten Motorrad-News sprechen, über Motorrad-Schönheiten und einleiten das Ganze mit nochmal einem kurzen Hinweis. Wir haben es bisher in einer Folge einmal ganz kurz gedroppt und jetzt ist es nochmal Zeit, das zu Beginn der Folge zu machen. Die Gasgeflüster-Ausfahrt 2025 steht in den Startlöchern. Wir haben nämlich jetzt mal alle Info zusammen. Es geht in den Schwarzwald, genauer gesagt Bad Herrenalb ist der Ort. Und das Ganze am 16. bis 18. Mai. Wir sind jetzt schon eine ganz schön große Truppe dort zusammen geworden, die sich im Waldschlösschen eingebucht hat. Das ist unser Partnerhotel. Ich weiß gar nicht, ob es dort noch Plätze gibt. Wenn ihr also Lust habt, mit uns einen Tag Motorrad zu fahren und den Schwarzwald kennenzulernen und abends das ein oder andere Stiefelbier zu trinken, dann meldet euch gerne bei uns, info@gasgeflüster.de.
Ein wichtiger Punkt schieße ich direkt hinterher, genau, also unbedingt melden und ihr lasst euch jetzt aber nicht abschrecken von dieser Waldschlösschen-Platzoption, denn Jan hat es angedeutet, wir sind in Bad Herrenalb, da steckt das Bad drin, das ist eine Kurstadt, da gibt es jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten, also ihr findet natürlich auch noch andere Optionen und was wir auch schon mitbekommen haben und die Anmeldung betrifft, wenn ihr dort aus der Ecke seid und theoretisch überhaupt gar keine Übernachtung braucht, seid ihr uns natürlich auch recht herzlich willkommen. Ihr könnt einfach so im Tagesverlauf dazustoßen oder für den Tag, für den Abend und dann wieder nach Hause düsen, wenn ihr da aus der Ecke kommt. Alles überhaupt gar kein Problem. Meldet euch also unter info@gasgeflüster.de. Ich rede jetzt noch ein bisschen weiter. Jan hat sich nämlich hier das Gesicht quasi mit Bier geduscht gerade. Und wer nicht gern E-Mail benutzt, kann natürlich auch sehr gern einfach über Instagram uns kontaktieren. @gasgeflüster kennt man uns da. Und dann, wenn ihr dabei seid, kommt ihr zu uns in die exklusive Ausfahrts-WhatsApp-Gruppe und da könnt ihr schon unter Gleichgesinnten schwadronieren, was da so alles passieren wird, über Folgen euch austauschen. Das passiert nämlich im Moment gerade recht rege, muss ich sagen. Die letzten beiden Gäste, die wir hatten, waren für unsere Community auf jeden Fall polarisierend. Da reden wir vielleicht auch noch gleich drüber. Aber Jan, ich hatte dich bei deinen hausmeisterlichen Tätigkeiten, wie mein neuer Lieblingspodcast das so beschreibt, gerade unterbrochen. Was war denn noch mehr auf der Agenda?
Nee, das waren eigentlich dann schon genug Themen. Also müssen wir schon fast aufpassen, dass wir hier den Stammtisch nicht wieder sprengen. Alter, ich habe mir echt dieses Bier nicht nur ins Gesicht geschüttet, sondern einfach komplett über die Hose.
Ah, gut, geil, dass feuchter Schoß.
Ja, dass das jetzt direkt zu Beginn der Aufzeichnung stattfindet.
Huch, Entschuldigung.
Aber das kommt halt davon, wenn man so richtig aufgeregt ist auf das Einschenken des Ganzen. Ja, du hast es angesprochen. Es gibt viele Reaktionen dann auch innerhalb unserer Community. Wahnsinn, was da dann irgendwie auch mal gechattet, gemailt und was auch immer wird. Gerade auch mit der letzten Folge, da ging es dann auch so ein bisschen um die Altherren-Diskussion, die wir, glaube ich, in dieser Folge mal kurz angebracht hatten mit Jürgen 50, fährt GS oder sonst was. Ich habe gar nicht mehr so die Erinnerung daran.
Ich muss gestehen, ich weiß, dass ich das gedroppt habe, so, aber ich hab das Gefühl, das hat viel mehr Emotionen ausgelöst, als ich eigentlich damit beabsichtigt hatte. Es ging halt einfach nur drum zu sagen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, je nachdem, in welcher Alterskohorte man sich gerade befindet. Ne? Das macht halt einen Unterschied, ob du 18 bis 25 bist, ne? Oder 38 bis 45. Dann hast du schon ein anderes Lebenskonzept, andere Möglichkeiten. Wollte damit niemanden auf die Zehen treten.
Ah, jetzt tu doch mal nicht immer so. Uns wird doch mal vorgeworfen, dass wir so ein sehr diplomatischer Podcast sind. Vielleicht wollte auch jemand mal auf die Zähne treten.
Jürgen, Zähne? 50 plus, den auf die Zehen, ja. Auf die Zähne, auf die Zähne treten wäre krass. Das wäre nicht so schön.
Ja.
Noch viel unschöner.
Also, wenn ihr da noch selbst Anmerkungen habt, dann lasst sie uns zukommen. Ich muss ehrlich sagen, Diskussion ging ja jetzt gerade mit Mariana darum, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil auch in dieser Gruppe die These aufgestellt wurde, ob man diesen Doppelnamen extra gewählt hätte und sich deshalb auch nur Jana rufen lässt, weil Mariana, schnell ausgesprochen, durchaus in andere Gefilde passt, wo man vielleicht auch höher fliegt, allerdings nicht mit dem Motorrad, sondern eher auf so THC-Vibes. Weiß ich
Mary
gar nicht.
Mary Jane? MJ?
Auch das haben wir sie gar nicht gefragt. Also viele unterschiedliche Optionen. These war natürlich schon so, boah, ist es, wie viel ist dran an diesem Ding so, hey, alles, was du träumen kannst, kannst du eigentlich auch erreichen. Ist das eine Aussage einer First World sehr privilegierten Person oder ist das wirklich allgemein gültig? Da hat so ein bisschen hochgeschlagen. Ich muss mal dazu mich so positionieren. Immer wenn wir um das Thema Motorrad fahren, uns hier am Stammtisch, wenn wir uns darum drehen, dann sind das letztendlich schon First-World-Problems. Muss man einfach so sagen. Also gerade, natürlich gibt es so die Nostalgiker, die sich ihr Motorrad für Kleingeld selbst zusammenschrauben, hart erarbeiten und so weiter. Aber wenn du dir halt anschaust, was dieses Hobby und diese Branche eigentlich macht, dann ist, sobald du eigentlich auf dem Motorrad unterwegs bist und reist und, weiß ich nicht, Zubehör kaufst, bist du Teil dieser First-World-Problems. Und jetzt kann man nicht so tun, aus meiner Sicht, dass jetzt das so für jeden zugänglich wäre. Da musst du schon in einer gewissen Form privilegiert sein, damit du dir so ein Hobby leisten kannst.
Ja, absolut. Das geht ja gar nicht um das Reisen oder um das Zubehör kaufen. Es geht ja um die Anschaffung eines Motorrades bei uns in unseren Gefilden grundsätzlich, ne? Weil ich will jetzt nicht sagen, niemand, das stimmt nicht. Aber die große Mehrheit, der größte Teil der Motorradfahrenden da draußen nutzt das einfach als reines Hobby. Produkt, Hobby, Objekt, ne? Fährt einfach nur Larifari in der Gegend rum. Da geht's nicht drum, um effektiv von A nach B zu kommen und irgendwie Mobilität zu haben, sondern es geht dann einfach nur um das, ja, Freizeitgestalten und sich die Anschaffung leisten zu können, Motorrad zu kaufen und alles drumherum. Das ist natürlich schon wild, in Anführungsstrichen. Und es wird ja immer wilder, da kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, wenn es um die neuen Motorräder geht, wenn man sich anschaut, ne, du kannst ja heute problemlos, wenn du dir eine GS voll konfigurierst, bist du, weiß nicht, 48.000 Euro oder was los, so, ne, das, da hat man früher eine Wohnung dafür gekauft. Also, wir sind schon sehr privilegiert, das muss man an der Stelle noch dazu sagen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch beide hinterhergeschickt, dass wir uns in unserer Position dessen auch sehr bewusst sind.
Ja. Und da schmeckt das Bier gleich doppelt so gut mit so viel philosophischen, wie soll man sagen, Plattitüden hier direkt am Stammtisch. Deswegen lass uns weitermachen, weil ein Punkt ist schon wieder eine hervorragende Überleitung. Du hast gesagt, die Motorräder werden ja auch immer teurer und muss man sich dann irgendwie auch erstmal leisten können. Bringt uns zu ganz aktuellen News, zumindest während wir hier aufnehmen. Die Folge erscheint ein wenig später. Hat doch, welche Seite war's?
Du hast
Tourenfahrer oder Motorrad-News. Genau. Eine Info gedroppt. Und zwar, der Motorradmarkt bricht im Januar 2025 ein. Ein Minus von über 50% verzeichnen die Zulassungszahlen im ersten Monat des Jahres 2025. Was sagst du dazu, Michel? Sind wir jetzt alle zum Scheitern verurteilt und das Motorradfahren ist jetzt passé?
Erst muss ich fragen, für über 50% Einbruch gegenüber dem Vormonat oder dem Vorjahresmonat? Wie ist das zu lesen? Das ist die wichtige Einordnungskomponente.
Zum Vormonat. Und das ist nämlich eine sehr gute Frage, weil damit kommst du der Lösung dieses Tatbestandes schon mal deutlich näher. Also
für 50% klingt natürlich im ersten Moment krass
wild. Nee, Lüge, stimmt nicht. Sorry, mich verlesen. Mit 3.366 neu zugelassenen Krafträdern verzeichnet die Branche im Januar 2025 einen Rückgang von 52,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Deswegen habe ich Vorjahresmonat, heißt das der Januar 2024 oder heißt es der Dezember, weil das sozusagen...
Also wenn das der Vorjahresmonat, so habe ich das ja gerade auch formuliert, ich wusste gar nicht, dass es diese Begrifflichkeit so gibt, ja. Hätte ich jetzt aber gedacht, das ist Januar 2024 versus 2025.
Ja.
Ansonsten wäre es ja, ansonsten wäre es nur der Vormonat, ne? Weil das ist ja egal, ob der jetzt im letzten Jahr war oder so theoretisch. Richtig. Ne?
Also 50% weniger verkaufte Motorräder, 52,5% weniger verkaufte Motorräder als im Jahr davor, schon eine Ansage.
Das ist krass, allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, ich glaube, wir verkaufen in Deutschland, ich habe mich nämlich jetzt vor kurzem erst so ein bisschen damit beschäftigt, ich glaube so roundabout 250.000 Einheiten, zwei Räder pro Jahr und die Wintermonate sind natürlich super schwach und wenn man sich jetzt anschaut, okay, 3.000, wenn man das jetzt Faktor 10 oder 12 hochrechnet, ne, da sind wir ja nur bei, was weiß ich, 15% des Gesamtvolumens sozusagen, also ich denke nicht, dass wir uns über diese, also gerade bei dieser kleinen Zahleneinheit groß Gedanken machen müssen und vermutlich wettergetrieben. Also wir haben zwar jetzt Februar, aber gefühlt ist ja der Winter, hat er jetzt erst so richtig losgelegt und wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwo in spanischen Gefilden unterwegs zu sein, ja und Bundeswehr, da war ja kalt. Ich habe es heute Morgen aber auf dem Weg zur Arbeit wieder gedacht, Sonne da, geil, richtig schön. Aber auf Motorrad fahren habe ich hier halt einfach überhaupt gar keinen Bock. Und bei diesen Minusgraden auch nicht auf Probefahrt und irgendwie mein Moped rausholen wegen Salz und so.
Das ist genau der Punkt. Also im Vergleich zum vergangenen Jahr ist der Januar deutlich kälter und auch nasser gewesen als das Jahr zuvor. Aber einen sehr wesentlichen Punkt hast du vergessen. Und zwar das Thema Euro 5, was wir schon angesprochen haben. Dass einfach viele Motorräder im Dezember nochmal richtig fett verkauft wurden, zu niedrigen, wie soll man sagen, Hurra-Preisen. Ja. Was dann natürlich auch immer auf den Nachfolgemonat negativ einzahlt, weil sich dann die Leute natürlich alle schon bedient haben. Also das ist der zweite wesentliche Punkt. Es gibt also keinen Grund zur Sorge, dass es das war mit dem Motorradgeschäft und nach KTM irgendwie auch andere Hersteller vor dem Ausstehen. Bringt uns zu einem direkt
Ich habe noch eine Anmerkung dazu, ja. Weil wir es gerade von KTM hatten, das war ja quasi dein Schlusspunkt. Ich war jetzt unterwegs und habe mich mit verschiedenen Journalisten unterhalten, die jetzt auch auf dieser Veranstaltung mit dabei waren, unter anderem Fabian Dressler von Motorrad, beziehungsweise PS und Motorrad, und der hat mir erzählt, dass die wohl eine Geschichte gemacht haben über KTM-Händler, weil jetzt ja die Situation so schwierig ist etc. Und das Bild, das da aber gezeichnet wurde von den KTM-Händlern, war aber ein durchweg positives. Und zwar ist es wohl so gewesen, dass in den letzten Monaten schon eine krasse hohe Frequenz auf KTM-Besuche oder bei KTM-Besuchen, Händlerbesuchen es gegeben hat. Und zwar für KTM durchweg positiv, weil die Leute einfach nicht ihre Moped zurückgebracht haben, so im Sinne von die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Nicht das stinkende, sondern das sinkende Schiff, sondern sich tatsächlich die Schnäppchenoptionen zunutze gemacht haben und auf die wildeste Art und Weise Mopeds gekauft haben, bei KTM. Also, das geht wohl weiter und das Vertrauen in die Marke ist auch irgendwie durchweg noch da. Und du hast mir aber gerade angedeutet, wir sind ja gerade bei KTM, dass es da wohl wilde Spekulationen zu den Ursprüngen der vermeintlichen wirtschaftlichen Schieflage gibt.
Richtig. Also ich habe eine absolut hoch unseriöse Quelle zum einen gefunden. Und zwar bei der
deren Namen du nicht nennen darfst?
Doch, bei der Suche nach Motorrad-News kam ich irgendwie auf chip.de und ich denke mir so, Alter, was hat denn chip.de mit Motorrädern zu tun? Und der ganze Artikel liest sich einfach völlig wild und wenig vertrauenswürdig. Dort werden auch irgendwie so anonyme Mitarbeiter zitiert und bla bla bla. Und dann schreibt einer, ja, das Vertrauen zu Geschäftspartnern sei früher gut gewesen. Nun gehe es nur noch um Schadensbegrenzung. Die Lieferanten würden sich hintergangen fühlen, da sie erfahren hätten, dass KTM Teile in Asien oder im Osten produzieren lässt. Und wie gesagt, der Artikel macht jetzt nicht so einen krass spannenden Eindruck. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, irgendwo auf YouTube oder sonst wo, anderweitig auch schon diese Gerüchte vernommen. Und ganz wichtig, es sind Gerüchte, da ist jetzt keine Quelle hinten dran, die vertrauenswürdig oder sonst was ist, aber ich habe es jetzt einfach 2-3 Mal vernommen, dass KTM zu einem gewissen Anteil, sicherlich nicht vollumfänglich, weil das wäre so ein bisschen sehr dolle drüber, auch diese Überproduktion forciert hat, um jetzt nämlich Stellen abzubauen, die man dann wieder woanders aufbaut. Also man entlässt die Leute betriebsbedingt, weil man sagt, hey, boah, kack, wir sind in Insolvenz und so weiter. Und der Plan B ist dann, diese Produktionsstätten, die im relativ teuren Mattighofen, also in einem deutschsprachigen Land, wo einfach hohe Produktionskosten bestehen, relativ hoch sind dort die Kosten, diese zu senken, indem man einfach woanders hingeht. Das sind jetzt nur Gerüchte, aber was sagst du dazu?
Ich glaube, die Gerüchte oder beziehungsweise die Überlegung, die dahinter steckt, die Konsequenzen betreffend der Stellen oder quasi dieses Stellenabbaus jetzt, die sind höchstwahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen und nicht verkehrt. Die Gründe dafür, warum das passiert, die ja die eigentlichen Gerüchte sind, halte ich aber für Quatsch. So, ne? Also ich meine, du häufst keine, weiß nicht, 3,2 Milliarden Euro Schulden auf, die KTM jetzt ja vermeintlich hat, ne? Führst das Unternehmen in die Insolvenz, sind ja auch Zulieferunternehmen, so gerade im österreichisch-deutschen Grenzgebiet, im Nahfeld da irgendwie mit betroffen, kleinere Firmen. Das machst du nicht. Und ich habe da auch schon dieses Gefühl, dass der Herr Pira seine Pira Mobility Group nicht gegen die Wand fahren wollte. Und das schon vielleicht irgendwie strategische Gründe hat, aber nicht eben diesen, dass man da irgendwas ins Ausland verlagert, sondern das in Anführungsstrichen nur die Konsequenz ist. Also Teil des Sanierungsplans. Wir setzen jetzt in Anführungsstrichen Freude. Leute frei, die müssen jetzt ihre Posten räumen, weil einfach diese Überproduktion da ist. Und wenn dann wieder angefahren wird, nutzt man natürlich die Möglichkeit, natürlich in Anführungsstrichen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich ja nicht kommentieren, nutzt man natürlich die Option und verlagert das dann höchstwahrscheinlich zu günstigeren Standorten. Also das wäre meine Lesart dieser ganzen Geschichte. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja viele große Wirtschaftsskandale, aber nur um 500 Mitarbeiter irgendwohin ins Ausland zu verlagern, so viel Kollateralschaden anzustoßen, halte ich dann doch für äußerst abwegig.
Okay, hoffen wir auf jeden Fall für alle Betroffenen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, dass da keine perfide Denke hinten dran war und du einfach recht hast, und hoffen wir überhaupt, dass der Hersteller wieder in ruhige Fahrwasser zurückfindet und aber auch seine Qualitätsprobleme in den Griff bekommt, weil was du sagst, hey, da wären alle so happy. Ich muss sagen, ich habe es an verschiedenen Stellen immer mal wieder gehört, dass KTM, und ich glaube, da gab es jetzt irgendwie auch nochmal einen Rückruf oder so, einfach weiterhin viele Motorräder produziert hat, wo immer mal irgendwas kaputt geht, was relativ nervig ist. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft endet. Ich bin zum Glück nicht betroffen. Ich bin ja mit meiner BMW gesegnet, die mir
die dafür ja nie so Probleme
alle,
macht.
Nee, die nie Probleme macht. Nur alle
das
zwei
wissen
Jahre
wir, einfach alle so Stammhörer.
Ja, alle zwei Jahre kommt halt sozusagen der Wiederverkaufswert um die Ecke und sagt, komm, investiere mich jetzt einfach nochmal in dieses Motorrad. Naja, hoffen wir, dass es da besser wird. Aber bevor wir zur italienischen Love Story kommen, habe ich noch ein weiteres Thema, und jetzt wird es ein wenig sportlich. Und zwar hat das Motorsport-Magazin eine Umfrage gemacht, beziehungsweise ein Voting angelegt. Darin ging es darum, das schönste MotoGP-Bike der Saison 2025 zu küren. Und ich habe dir einen Link geschickt mit, ich glaube, den meisten Teams, die in der MotoGP dieses Jahr an den Start gehen werden, und den entsprechenden Designs der Motorräder dazu. Wir wollen jetzt gar nicht jedes einzelne durchkauen, sondern Michel, du kannst ja da einfach mal durchscrollen und unter all denen deinen absoluten Primus und den absoluten Würgereizfaktor benennen. Über eins sollten wir auf jeden Fall mal sprechen, und das ist nämlich das Werksteam von Honda, denn hier gab es ja einen radikalen Wandel, der selbst Motorsport wenig affinen Leuten auffallen dürfte. Wir kennen alle diese Honda, die Jahrzehnte geprägt hat, zuletzt auch dann durch Marc Marquez mit dem Repsol-Design, also dieses orangene, sehr auffällig markante Design, von dem es auch immer wieder Replikas auf den Straßen zu finden gibt. Das ist ja Geschichte, denn Honda hat den Hauptsponsor gewechselt, beziehungsweise Repsol hat sich zurückgezogen und Castrol, wie nennt man die denn? Hat übernommen,
Castrol, ja.
Deutlich kleiner und weniger präsent als Repsol das gemacht hat und damit auch die Farbgebung komplett verändert, weg von diesem orange, lila, weiß oder was das war, hin zu diesem klassischen Honda-Rot und Castrol ist da einfach nur leicht aufgeführt. Wie findest du das?
Ich glaube, ich muss mich erst dran gewöhnen. Also grundsätzlich finde ich die Farbkombination mit diesem Rot-Weiß-Blau ja nicht verkehrt. Dieser Castrol-Schriftzug unten auf der Bugverkleidung, der wirkt irgendwie unstimmig, muss ich sagen. Das ist irgendwie wie so gewollt und nicht gekonnt. Ich meine, die Orientierung von einem Honda-Schriftzug ist ja auch, ich sag mal, nach hinten abfallend, anstatt nach vorne, was ja quasi dem Motor in der Regel so eine Dynamik gibt, ne? Und ist dir denn aufgefallen, fällt mir jetzt gerade, sticht mir ja gerade ins Auge, dass das Team von Luca Cecchinello, also LCR, auch ein richtig krasses Castrol-Design hat, was deutlich besser aussieht als das von Honda?
Ja, ist mir aufgefallen. Da muss man einfach dazu sagen, das Honda-Werksteam, das kann man einfach abmelden. Auch wenn die jetzt große Hoffnungen haben, irgendwie schaffen die alles nicht so richtig. Bin ein bisschen überrascht, dass du dich über dieses Rot so, wie soll man sagen, überrascht äußerst, weil man kennt es ja durchaus von anderen Klassen, WSBK und so weiter, wo dieses klassische Rot deutlich häufiger schon vertreten war, auch bei Honda-Motorrädern oder auch in der IDM. Und
ja,
so weiter.
Ja. Also ich finde das auch gut, ne? Also ich habe ja gesagt, ich mag diese Farbkombination eigentlich, aber hier in der Art und Weise, wie das da gemacht ist, da muss ich mich, glaube ich, erst dran gewöhnen, weil es doch sehr viel Rot ist und irgendwie, ne, die Linienführung einfach nicht so stimmig ist, ne? Wie gesagt, es wirkt so undynamisch dadurch, dass halt ein Teil der Schriftzüge nicht in Fahrtrichtung nach vorne abfällt, sondern nach hinten. Das ist irgendwie komisch. Aber du hattest ja, und darum geht's ja tatsächlich, so die Frage gestellt, was gefällt mir am besten und was finde ich am furchtbarsten, so, ne? Ich muss sagen, es fällt mir gar nicht so leicht, meinen Gewinner rauszusuchen. Habe jetzt hier so 3 oder 4 Mal hin und her gescrollt. Ich glaube, tendenziell würde ich, und da bin ich halt einfach Markenopfer durch und durch, ne? Ich lasse jetzt einfach mal die Hosen runter, würde ich sagen, Platt 1 geht für mich an Aprilia. Ich mag dieses Aprilia-Design, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Anfangsjahre meines Motorradlebens. Und damals gab es ja die Aprilia RS 250 und 125. Und die gab es damals eben auch schon in diesem schwarzen Grundlack und rot-weiß. Finde ich richtig, richtig schick. Was ist denn dein Favorit?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich grundsätzlich, wenn man mal die Lackierung wegnehmen würde, alle MotoGP-Motorräder abgrundtief hässlich finde. Ich finde dieses Ding mit den Winglets, mit dem ganzen Aufbau, also die Winglets vorne, die Winglets hinten am Heck, sowas von ultra schäbig. Ich finde, das sieht so schlimm aus. Du sitzt einfach auf so einem, ja, wie so einem Art Roboter, aber mit so Design, Ästhetik und so weiter hat es bei keinem mehr was zu tun. Aber da können wir jetzt leider nichts ändern. Sprechen wir also über die Lackierung. Da muss ich aber sagen, der nächste Punkt, der mich einfach spüren lässt, dass wir beide hier offensichtlich deutlich älter werden, und ich auch, wie soll man sagen, auch vom Charakter einfach wahrscheinlich nicht mehr mit den jungen Leuten mithalten kann, ist der, dass die Farben.
Also charakterlich kannst du auf jeden Fall mit allen Leuten mithalten, so, ne? Das hat nichts mehr. Du hast einen guten Charakter. Das ist wie bei Wein, der wird wahrscheinlich eher besser denn schlechter mit dem Alter, so, ne?
Das ist süß. Also, ob der Michel jetzt so aufbauende Worte gesagt hätten, wenn wir uns davor nicht gefetzt hätten, sei mal dahingestellt, aber ich begrüße es und ich nehme sie dankend an. Ich finde aber so dieser ganze Modetrend, den man jetzt auch draußen bei der jungen Leute sieht, Y2K, wie ich mir mal hab sagen lassen, man das Ganze nennt. Also dieser Stil zurück so in die 90er, 2000er, eigentlich eher die 2000er Jahre. Ja, da sind die ja sogar noch mal ein bisschen weiter dabei, weil Babyblau hält Einzug. Trackhouse Racing ist in so einem Himmelblau unterwegs. Alex Marquez von Gresini auch wieder in diesem Babyblau. Das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Während ich auch Valentino Rossis Neongelb in seinen Formaten und Designs, wie er es bei seiner Zeit bei Yamaha hatte, immer sehr, sehr geil fand, muss ich sagen, hat sich die VR46 Akademie mit ihren Motorrädern einfach mal komplett in die Nesseln des guten Geschmacks gesetzt, so würde ich es mal nennen. Also auf der einen Seite komplett weiß, auf der anderen Seite neongelb. Geht's noch abgrundtief hässlicher? Da kannst du auch einfach direkt sagen, als Hauptberufung bin ich Litfaßsäule. Das haben die auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen. Auch dieses Pramac Lila ist zwar jetzt ein bisschen schöner als in dem Vorjahr, aber was soll denn dieses Lila? Das Honda Castrol Bike, was du genannt hast von LCR, ja, also irgendwie spricht mich das alles nicht mehr an. Ich bin irgendwie so hängen geblieben im vielleicht letzten Jahrzehnt, als es noch so diese Yamaha, Fiat und keine Ahnung Sachen gab. Mein absoluter Favorit, habe ich damit aber auch schon durchklingen lassen, ist eigentlich das Motorrad von Yamaha. Ich mag einfach die Farbe Blau sehr, sehr gerne und auch vor allem dieses dunklere Blau. Gefolgt von den Werks-Ducatis, weil auch da dieses dunkle Rot mir einfach sehr gut gefällt, mich anspricht. Und damit habe ich, glaube ich, dann doch eigentlich alle Motorräder einmal kurzerhand durchgesprochen, obwohl ich das gar nicht machen wollte. Aber gebe damit zurück an dich, Michel. Vielleicht schaffst du es ein wenig kürzer, dein Resümee zu ziehen, was so dein Top und was dein Flop ist.
Ja, absolut. Also, ich werde jetzt nicht so groß und breit ausholen. Ich muss sagen, während wir hier reden, hat bei mir schon ein Gewohnheits- oder Gewöhnungseffekt eingesetzt. Als ich das erstmal durchgesrollt habe, fand ich nämlich die Milka-Packung von Prima Pramac Ducati furchtbar. Unterirdisch schlecht, weil das ist jetzt wirklich so ein Milka-Lila, was die auf der Verkleidung haben. Das fand ich letztes Jahr nicht schick und dieses Jahr vorhin beim Durchscrollen abgrundtief hässlich. Jetzt habe ich mich an die Farbe so ein bisschen gewöhnt, würde es aber vermutlich doch noch als das aktuell hässlichste Bike bezeichnen. Ich komme mit dem weißen und Blau ganz gut, mit dem weißen und Neon von VR46 ganz gut klar. Und ich muss sagen, bei Pramac ist es tatsächlich, bei Gresini ist es eher so, dass ich es eigenartig finde, wenn du dir das Bild genau anschaust, dass die Lederkombis, der Blauton der Lederkombis überhaupt gar nicht zum Blau des Gresini-Bikes passen. Also Fermin Aldeguer und Alex Marquez, die haben irgendwie so einen himmelblauen, babyblauen Anzug und die Gresini-Bikes, die haben aber irgendwie so ein lila Einschlag, so ein veilchenbläulich ist das, glaube ich, so, ne? Ich glaube, veilchenblau trifft das ganz gut. Also es fittet irgendwie nicht so richtig, passt nicht so richtig gut. Aber damit würde ich sagen, haken wir die ganze Geschichte auch ab.
Wir lösen bevor kurz wir auf das Voting. Und ich
ach so, ja, stimmt, Link, das Voting. Was sagen die Leute?
Weil die Leute hören offensichtlich kein Gasgeflüster und werden es auch in der Zukunft nicht machen, denn sie haben sich entschieden, das schönste Motorrad ist das Lidale Motorrad von Pramac. Und ja, Katastrophe. Also ich muss sagen, es ist schon etwas schöner als das in den Jahren davor, weil es nicht mehr ganz so crashig Lida ist aus meiner Sicht. Aber nichtsdestotrotz, der Zug geht an uns vorbei. Ich freue mich auf diese Novellierung der ganzen MotoGP-Regelungen in der Hoffnung, dass einfach wieder schönere, nicht ganz so winglet-lastige Motorräder auf die Straßen kommen. Aber das Thema Design und Schönheit ist ein perfekter Übergang zu unserem Hauptthema der heutigen Folge. Denn du warst in Spanien, um, wie soll man sagen, ja, den Leuten auf der Spur zu gehen, die dafür bekannt sind, wunderschöne Mobilitätskonzepte an den Tag zu legen. Eine italienische, ich möchte nicht sagen Kaderschmiede, sondern Motorenschmiede, hat dich eingeladen und jetzt mit dieser Einleitung, Michel, mach den Ball rein, diese Vorlage nutze sie, um uns zu erklären, was es damit genau auf sich hatte.
Ja, die meisten werden jetzt schon erahnen, um welche Marke und welchen Hersteller es sich hier handelt. Ich war mit Ducati in Sevilla bei der Präsentation der neuen Panigale V2, beziehungsweise V2S, um genau zu sein. Die V2 in der Standardversion war nicht mit vor Ort. Und da sind wir aber auch schon bei einem polarisierenden Teil der Geschichte, weil du hast gerade gesagt, die Design-Ikonen, die aus der Borgo Panigale gekommen sind in den letzten Jahrzehnten und wie sie doch gefeiert wurden. Und das ist ja was auf die letzten Panigale-Modelle, zu der jetzt eben auch die V2 gehört, nicht so wirklich zutrifft, weil es ja doch einen drastischen Optikwandel gegeben hat. Und wir nicht mehr dieses super ultra aggressive Design der vergangenen V4 und V2 Familie haben. Und deswegen gebe ich jetzt auch an dieser Stelle schon mal instant das Wort an dich zurück. Und ich muss an dieser Stelle sagen, für diejenigen, die immer nur auf Spotify bei uns hören, schaut mal vorbei auf YouTube. Denn Jan, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, sieht aus wie in so einem Navy-Thriller gerade, so, weißt du, irgendwo bei, entweder auf der USS Enterprise oder irgendwo auf dem U-Boot, auf Gefechtsstation, alles in tiefblaue Beleuchtung gehüllt, ne, Commander an Deck, gleich werden Befehle gegeben und Willand und Tompkins gehen gleich hier auf Cat 3 und 4, um Tom Cruise zu Hilfe zu eilen, in Top Gun 1, so sieht das gerade hier aus, also sehr witzig mit seinem blauen Hintergrundlicht, aber zurück zur Frage. Wie findest du denn die aktuellen V4 bzw. V2 Modelle? Gibt es ja tatsächlich einen großen Unterschied, weil die eine hat ja diesen Flügel, also die V4 hat ja die Winglets, über die du dich ja gerade noch so beschwert hast in der MotoGP, die V2 jetzt nicht. Wie hat dir denn dieses Design, dieser Designwechsel bisher getaugt oder halt nicht?
Jetzt erwischst du mich so richtig auf dem kalten Fuß, weil ich mich ganz aktiv nicht auf diese Folge vorbereitet habe, was das Thema angeht, da ich sozusagen ganz unverblümt dort reingehen wollte, auch in diese Präsentation. Ich muss sagen, grundsätzlich diese neuen Ducati-Modelle gehe ich aber so ein bisschen dem Kommentar, mit dem wir im Vorfeld dieser Folge schon von einem unserer Zuhörer bekommen hat, der nämlich auf dein YouTube-Video dazu reagiert hat, dass ich halt grundsätzlich finde, Ducati geht zunehmend so einen Mainstream-Weg, auch im Design, verlässt so ein bisschen die ganz klassische Ducati-DNA, Winglets hin oder her. Und dem würde ich mich, glaube ich, jetzt auf den ersten Eindruck mal so anschließen, dass mir irgendwie so ein bisschen, ja, dieses Unikat-Thema fehlt.
Findest du? Na, das finde ich, ja. Ich habe diesen Kommentar natürlich auch gelesen und habe mich gefragt, okay, woran wird das denn festgemacht? Mit was werden denn diese Bikes dann verglichen? Weil mir fällt jetzt tatsächlich, ich habe jetzt heute, beziehungsweise in den letzten Tagen natürlich intensiv mir die Designs nochmal anschauen müssen, in Anführungsstrichen, weil ich die Artikel zum Event geschrieben habe, weil ich zwei Videos dazu geschnitten habe und mir das ja dauernd angeguckt habe und in diesem Rahmen, weil, und das ist ja quasi der nächste Aufreger, das Motorrad ist ja jetzt eine Downsizing-Variante. Ne? Das wurde hier alles ein bisschen verkleinert, Hubraum reduziert von 955 auf 890 Kubik und jetzt der riesige Aufreger, die letzte V2 bis Ende 24 hatte ja 155 PS und jetzt das neue Modell nur noch deren 120 und da ist ja quasi ein Aufschrei durch die Gegend gegangen, wie kann man nur und viel zu wenig und dies, das und hast du nicht gesehen, das ist ja so ein
Naja, aber jetzt bist du ja bei der Technik schon, wir waren ja davor.
Ich komme ja wieder zurück zum Design. Ja, warum habe ich jetzt diesen Schlenker gemacht? Weil ich jetzt ja in der 120 PS Richtung Klasse mich bewege. Ja. Ne? Und was haben wir denn da? Ne? Wir haben die Triumph Street Triple, die ist aber natürlich nicht voll verkleidet, aber wir haben jetzt ja die neue Honda CBR 600 RR. Wir haben die Kawasaki Ninja in dem Bereich. Ich rechne jetzt auch mal die neue R9 dazu, ne, die ja jetzt vorgestellt wird, ist noch nicht am Markt, aber geht zum Gewissen auch so in diese Richtung. Ne? Eigentlich ein bisschen drüber, weil sie drei Zylinder mehr Hubraum. Und da muss ich sagen, da gefällt mir die Ducati auch mit Abstand immer noch am besten. Und sie ist halt designtechnisch so weit von den anderen gerade genannten Modellen weg, dass mir diese Parallelität oder dieses quasi, wir gehen irgendwo in eine normale Richtung, einfach völlig unnachvollziehbar scheint. Also wenn du, ich sehe dich, du bist ja quasi immer fleißig am Recherchieren und Google nebenbei, such dir mal die aktuelle CBR raus, ne? Also CBR 600 RR und vor allen Dingen die aktuelle Kawasaki ZX6R Ninja. So, und dann guckst du dir die Panigale V2 daneben an oder die grundsätzliche Panigale-Familie so. Dann denke ich, weiß nicht, wo da.
Naja, die Frage ist ja auch immer, was man sich irgendwie so anschaut. Also ich finde, wenn man frontal drauf schaut, finde ich schon, dass es irgendwie relativ austauschbar ist, muss ich ehrlich sagen. Und das ist ja auch irgendwie mal schon ein bisschen schwierig, aber so mit diesen LED-Lichtern, die auch die V2 so hat, das ist so ein bisschen, geht das alles so auch in diese Hornissen-Blick von der, schlag mich tot, Triumph. Und gleichzeitig auch so diese ganze Front, finde ich, hat tatsächlich auch Ähnlichkeit mit der Honda. Vielleicht jetzt nicht mit der 600er, aber so, wenn ich mich an vorherige Fireblades oder so erinnere, dann finde ich, ist das schon vergleichbar. Wo natürlich ein maßgeblicher Unterschied ist, und das ist eine Geschmacksfrage, sind die Auspuffe. Ich glaube, darüber müssen wir unbedingt reden.
Absolut. Aber
ich glaube, was halt als, oder was die Ducatisti vielleicht dann auch am ehesten stört, die meinem und dem Kommentar von unserem User da folgen würden, ist sowas wie Zweiarmschwinge. Also die, finde ich, sieht halt einfach für eine Ducati unwürdig aus. Da muss der Michel erstmal aufstoßen.
Und
ja, das habe ich aber auch schon bei der V4 gesagt. Ich finde das.
Ja, absolut. Also, ne, die Diskussion dreht sich ja, und das ist ja auch was, ne? Da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zurück zu diesem Thema, BMW und Walle und Tour. Da hatten wir auch die Diskussion, für wen und für was baust du Motorräder?
Ja,
so, ne?
Ja.
Also, wem stoße ich jetzt vor den Kopf? Ne? Und wie zielführend ist es quasi, immer Motorräder zu bauen für die gleiche Zielgruppe, die Motorräder eh schon sowieso gekauft haben und vielleicht klein ist und immer weniger werden? Und wie clever ist es vielleicht zu sagen, okay, wir machen halt irgendwas anders, ne? Ohne das jetzt erstmal zu bewerten, um quasi das ein bisschen zu erweitern. Das ist der eine Teil, also quasi grundsätzlich stumpfe Verkaufszahlen. Und was ich jetzt so in diesem Ducati-Rahmen halt auch mitgelernt habe, immer wieder, man entwickelt ja auch so eine gewisse Beziehung zu den Marken, wenn man da irgendwie regelmäßig dort ist und kriegt dann halt auch einfach so ein bisschen mehr von dieser Philosophie mit, ne, ist, dass man da halt relativ wenig macht, nur um den Markt irgendwie zu befriedigen, sondern das hat quasi dieses Performance-Thema und die Effektivität auf eine gewisse Art und Weise auch immer mit im Fokus steht, ne? Und viele der Änderungen, die jetzt bei der neuen Panigale V4, Stichwort Zweiarmschwinge, Stichwort fehlende Desmodromik, mit eine Rolle spielen, sind halt einfach Entwicklungen, die für mehr Performance in Anführungsstrichen gedacht sind, ne? Und
ja, das aber dann lässt sich ja quasi sozusagen. Wir sind ja jetzt voll schon im Design und im ganzen Konzept so drin. Lass uns doch das Pferd mal von hinten aufzäumen, wie man, glaube ich, sagt. Oder von vorne? Wie
von vorne. Also vom Pferd von hinten kann man machen, aber das wäre quasi der Weg, den wir jetzt gegangen sind. Jetzt wollen wir aber zum Anfang zurück. Also jetzt machen wir es richtig, ja,
sozusagen. Zäumen wir es mal von vorne auf. Ich glaube, der Spruch geht anders. Ich glaube, wenn man,
ja, man sagt, sagt man, genau, man sagt man das quasi so als negativ. Man hat das Pferd von hinten aufgezäumt, quasi, weil man in die falsche Richtung sozusagen gegangen ist.
Ja. Also gehen wir nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern schauen wir mal an. Also,
spring rein.
Genau, du warst in Spanien. Erzähl doch erst nochmal, wo warst du dort genau? Und dann gib uns mal die Hardfacts. Du hast schon reingeschmissen, hey, Downsizing und so weiter. Also was ist das für ein Motorrad? Was kostet der Spaß? Weil das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema rund drumherum. Was haben die dir da erzählt, was das für ein Konzept sein soll? Du hast gesagt, hey, sehr performanceorientiert. Aber an wen richtet sich dieses Motorrad? Nicht nur die Ducati-Fans, sondern welche Zielgruppe verfolgen sie damit? Schieß los!
Also, um euch jetzt die harten Zahlen, Daten, Fakten erstmal vorab zu geben, ne? Wir haben neue Panigale, Hubraum habe ich angesprochen, 890 Kubik, 120 PS, jetzt nur noch deren 35 weniger. Spannend an der Geschichte, mehr Drehmoment in den meisten Drehzahlbereichen, obwohl das Spitzendrehmoment nachgelassen hat, haben wir nur noch 93 statt 105. So viel zu den Zahlen in Anführungsstrichen. Und was aber ein wichtiger Aspekt ist, ist das Thema Gewicht. Das weiß jeder vom Fahren. Das ist krass reduziert. Wir hatten mit der V2S-Variante das Bike, das leichter ist, mit 176 Kilo, fahrfertig ohne Sprit. Und das sind stolze 17 Kilo, also kann sagen 10% Gewichtsersparnis gegenüber der Vorgängervariante. Sagen wir mal 8, weil die hat, glaube ich, 190 gehabt. So, ne? Also da wurde ein Riesenschritt gemacht. Und jetzt sind natürlich die Zahlen, die ich gerade genannt habe, vor allen Dingen Leistung, ist ja jetzt nicht, damit ziehst du ja quasi, ich wollte sagen, keine Wurst vom Teller, aber das stimmt nicht, sondern da lockst du niemanden hinterm Ofen vor, wie man so schön sagt, ne? Wenn er halt weiß, ja, Superbike, dies, das, alles 200 und noch mehr und dies, mehr kann man eh nicht genug haben, aber das stimmt halt einfach nicht und das ist einfach die entscheidende Erfahrung, die ich jetzt wieder in Sevilla beim Fahren machen konnte. Ich habe ja meine R1, bin ja auch die V4 gefahren, damals in Vallelunga bei der Präsentation und dieses Motorrad hat mich halt einfach in 4 Turns zerstört. So, ne? Also ich war einfach körperlich total am Ende, weil mir dieses, na, du versuchst natürlich dann halt irgendwie schnell zu fahren und irgendwie Eindrücke zu generieren und dann hast du so ein Motorrad und dann bist du halt, dann wie soll ich sagen, bist du halt auch nicht immer hundertprozentig fokussiert auf das, was da gerade journalistisch passieren sollte, sondern denkst halt auch, ja, jetzt hier versuche ich dies, das irgendwie schneller zu fahren. Und nach 4 Turns von den 6, die möglich waren, war ich einfach körperlich kaputt. So, jetzt bin ich auf der Panigale V2 gefahren in Sevilla. Das erste Mal auf diesem Kurs. Super spektakuläre Strecke übrigens. Hat so ein bisschen Anlehnung, ein bisschen was vom Donington Park, ein bisschen was vom Portimao, ein bisschen was vom Mugello. Sehr, sehr herausfordernd, weil das so eine leichte Berg- und Talbahn ist und du viele Kurven hast, die über eine Kuppe gehen. Das heißt, du hast sowohl, siehst den Eingang nicht, ne? Du siehst den Kurvenverlauf nicht und du siehst auch den Scheitelpunkt da nicht. Das heißt, du musst dich da super dran rantasten, ne? Und dadurch sehr herausfordernd, die ganze Geschichte. Und wir sind dort 6 Turns vor Ort gewesen, hatten 6 Turns auch Fahrzeit, komplett jeweils 15 Minuten. Und nach jedem Turn habe ich gedacht, oder zu Ende jedes Turns habe ich gedacht, ach, fuck, warum ist es vorbei? Und am Ende des Tages habe ich gedacht, oh, ich würde jetzt einfach gern noch weiterfahren. Und das ist was, was dir sehr selten passiert, wenn du auf einem Superbike sitzt. Das ist quasi die körperliche Komponente, so, ne, und halt auch die mentale, weil wenn du das machen möchtest, wenn du da noch Bock drauf hast, ne, dann bist du halt auch körperlich nicht verbrannt und auch mental nicht verbrannt. Du hast noch Feuer, du willst noch fahren, so, ne. Und das, der zweite Grund, der damit reingeht, ist quasi der Fahrspaß, den du dabei hast, so, ne. Du weißt, ich habe dir ein Bild geschickt, dass du mit einem Tränen in den Augen Lach-Smiley kommentiert hast.
Ach ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Oh ja, Glückwunsch noch, Michel, stimmt. So. Krass, und der Michel ist entjungfert.
Der Michel ist entjungfert, so, ne. Und das ist quasi dieser, und das ist der Rahmen, den ich jetzt hier gerade so setze, ne. Ich habe dieses Motorrad, ich habe eine super herausfordernde Strecke. Ja,
du musst doch mal auflösen, wie du entjungfert wurdest.
Ich komme zum Punkt.
Das ist so spannend.
Ja, genau. Ich habe diese super herausfordernde Strecke. Ich habe ein neues Motorrad, auf dem ich noch nie gewesen bin. Und ich habe es nach 3 Turns geschafft, was zu tun, was ich vorher in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Und das, obwohl, jetzt kommen nochmal Zahlen, die von der Ergonomie nicht so extrem ist wie die Vorgängerin. Der Lenker ist 6 cm Höhe, habe ich das erste Mal geschafft, mit diesem Motorrad Ellenbogen zu schleifen. So. Und das nicht im Sinne von, wie man das quasi von vielen so Poserbildern kennt, ne? Dass du halt quasi den Lenkerstummel irgendwie ganz am Ende da am Lenkerende fasst, ne? Mhm. Und irgendwie versuchst, den Ellenbogen auf den Boden zu drücken, sondern einfach nur mit der richtigen Sitzhaltung und die Hände aber ganz normal am Griff, so, ne? Und während ich das gemacht habe, so, ne? Warum kam es überhaupt dazu? Wir waren vor Ort, sind 3 Turns gefahren, so, da war dann ungefähr klar, okay, wir fühlen uns alle auf diesem Motorrad wohl, und es war halt auch dieses Feedback von allen, ne? Es fährt sich halt einfach super einfach, super handlich. Und zwischendurch habe ich mal gedacht, ah, das kann nicht sein, ich fahre viel zu schnell. So, ich schmeiß das Ding gleich weg, ne? Weil es sich so gut angefühlt hat, ne? Also, dass du denkst, oh krass, ich habe schon so viel Schräglage.
Moment, also das musst du mir mal erklären. Wie kann es, während du denkst, ich schmeiß das Ding gleich weg, ich fahre viel zu schnell, sich gut anfühlen? Das ist doch paradox.
Ja, nee, ist es nicht. Also, du hast ein gutes Gefühl auf dem Motorrad, machst mit diesem Motorrad aber zu einem bestimmten Zeitpunkt schon Dinge, die du mit einem dir vertrauten Motorrad erst viel später machen würdest. So, ne? Also du denkst, hä, das kann gar nicht sein, ne, dass ich schon so weit bin. Ich muss eigentlich über meinem Limit fahren oder über dem vom Motorrad. Aber es ist halt einfach nicht so, ne? Und das Motorrad verhält sich halt, also ich muss jetzt nochmal sagen, ne, die Panigale verhält sich halt auch nicht so, sondern gibt dir halt einfach immer ein super gutes Gefühl. Du hast immer viel Feedback, es vermittelt sehr viel Vertrauen. Und so kam es dann eben, dass wir irgendwann gemeint haben, okay, jetzt haben wir so ungefähr auf der Strecke, habe ich mich zurechtgefunden. Und irgendwann kam es dann zu dieser Diskussion mit diesem Ellenbogenschleifen, so, ne? Und ich habe dann so für mich gedacht, okay, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwie schnell zu fahren, ne, fahre ich jetzt einfach so weiter wie bisher. Und weil ich mich so wohl fühle, ne, arbeite ich so zwischendurch so ein bisschen an Dingen, die ich halt sonst vernachlässige. Also Sitzposition, keine Ahnung, was du halt, wenn du so, sagen wir mal, 10% rausnimmst, ne, oder 20 beim Fahren auf der Rennstrecke, ist es vor allem so, das ist so der Bereich, wo du Dinge ändern kannst, ne? Also, wo du Kapazitäten frei hast, um drauf zu achten, wie setze ich mich hin, wann bereite ich mich auf die Kurve vor, ne? Wann setze ich quasi den Fuß wie irgendwie hin, ne? Und so ist das eben auch mit der Armposition. Und ich habe dann gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal so, ne? Und bin dann, das ist halt das Verrückte an der Geschichte, ich bin in Anführungsstrichen, obwohl ich das gemacht habe, trotzdem schneller gefahren, weil ich quasi dieselben Zeiten gefahren habe wie vorher. Witziger Aspekt an der Geschichte, die Mopeds hatten alle integrierten Laptimer, das ist so eine Funktion, die halt irgendwie da ist. Und habe dann quasi angefangen, an meiner Körperposition wieder zu arbeiten, so was ich halt sonst halt nicht gemacht habe, ne? Also quasi, es gibt da so einen Kniff, den du halt in Anführungsstrichen machen musst, wenn du auf diese Art und Weise mit den breit ausgestellten Armen fahren willst und den Körper weit neben das Motorrad bekommen, musst du die Hand umgreifen, ne? Also wenn du dich normalerweise aufs Motorrad setzt und die Hände am Lenker hast, ne, musst du quasi die Hand ein Stück nach vorne machen, so dass dein Handgelenk mehr oder minder ein Stück nach oben zeigt, weil nur dann hast du die Möglichkeit, quasi den Arm anzuheben und den Oberkörper, die Blockade des Oberkörpers, die du durch den Arm hast, quasi zu lösen, so, ne? Damit du quasi nicht am Arm anstößt, sondern dich rauslehnen kannst, so, ne? Und das habe ich halt dann angefangen zu machen. Und dann hat es, weiß nicht, 3 oder 4 Runden hat es gedauert und denk, ah, krass, was war das denn gerade, so, ne? Und dann war es erst ein ganz zartes Streicheln, und wenn du das halt quasi einmal gemacht hast, dann kannst du es halt noch wiederholen, so, ne? Und das schreibe ich jetzt aber vollumfänglich einfach diesem Motorrad zu, ne? Weil es mir halt einfach die Kapazitäten frei gemacht hat. Und jetzt kommen wir auch noch was dazu, was ich vorhin angesprochen habe, körperliche körperliche Herausforderung. Das weißt du auch, ne? Du bist schon ein Superbike auf der Rennstrecke gefahren. Du kommst abends oder ich sag mal eher so gegen Nachmittag, wenn es so ein bisschen wärmer ist, so, ne? Du kommst halt einfach nach 20 Minuten Turn, bist du erstmal ausgelaugt, ne? Du brauchst volle Kapazitäten, um einigermaßen zügig zu fahren, und du brauchst dann einfach sehr viel Kraft, um dich auf dem Motorrad zu halten, um deine am Kurvenausgang, vor allem beim Rausbeschleunigen, dich so gut zu positionieren, dass du halt nicht nur willenloser Passagier bist. Und wenn du am Bremspunkt ankommst, bist du natürlich auch viel schneller. Das heißt, du musst viel mehr Kraft zusammenstauchen, musst viel mehr Liegestütze machen, brauchst viel mehr Kraft in den Beinen, um dich am Tank abzustützen. Und das ist bei diesem Motorrad halt nicht gegeben, weil du halt auch ein bisschen einen anderen Fahrstil hast, weil die Leistung nicht so extrem ist. Und das ist halt das, was dann eben auch wiederum Kapazitäten schafft, um hinten raus zu sagen, ey, ich habe noch Bock, ich habe noch mehr. Und das macht halt einfach so unfassbar viel Spaß. So, ne? Ich meine, wann hast du beim Rausbeschleunigen mit dem Superbike die Möglichkeit, das Gas voll aufzuziehen? So, dass du denkst, oh krass, das ist Anschlag. So, ne? Das passiert ja ganz, ganz selten, außer das Motorrad steht halt wirklich komplett aufrecht, ne? Und
ja, oder du hast einfach Gottvertrauen in die Elektronik.
Gottvertrauen in die Elektronik, genau. Das ist die zweite Variante. Aber selbst dann machst du das nicht, weil das Motorrad, wenn du so hart am Gas ziehst, schickt dich auf eine weite Linie, so, ne? Du brauchst halt auch die Kraft, um das Motorrad auf Kurs zu halten.
Ja.
Und das ist dann wieder sau anstrengend, ne? Du kannst das machen, du kannst das vertrauen. Und das für mich, aus meiner Perspektive, kostet das aber Spaß, ne? Und das ist so dieses massive Learning, was ich eben aus diesen Tagen da mitnehme. Ein leicht zu fahrendes Motorrad mit ordentlich Leistung, aber nicht übertrieben viel, ist auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht Rennen fährst, so, ne, ist das die bessere Wahl. Und das ist jetzt quasi meine persönliche Komponente, und das mit diesem Rennen fahren, das ist jetzt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn diese Motorräder, und da geht's ja wieder, kommen wir wieder zurück zu diesem Performance-Punkt, ne, werden von Ducati gebaut, um damit Rennsport zu betreiben. Und die aktuelle Panigale V2, also nicht die aktuelle, also die Vorgänger bis Ende letzten Jahres, die zweimal den WM-Titel gewonnen hat, ne, hat eigentlich viel zu viel Leistung für die Klasse, in der sie sich bewegt. Das heißt, diese kommende Panigale ist viel mehr in diesem, also die hat ja 155 PS gehabt, ne, alle anderen, Yamaha R6, die da ja noch mitfährt, und dann CBR, Kawasaki, so, ne, die sind ja alle so in diesem regulären Bereich zwischen 120, 125 PS plus Tuning, so, ne, und die Ducati war halt mit den 155 PS so aufgestellt, dass sie halt quasi nur 70% Gasgriffstellung erlaubt haben, weil halt einfach zu viel Leistung da war, und das Motorrad war eigentlich auch zu schwer für diesen Rahmen, und jetzt haben sie quasi wieder ein konkurrenzfähiges Supersport-Rennmotorrad sozusagen gebaut.
Das war eine wirklich sehr lange Antwort auf meine Frage, was das denn für ein Konzept ist und die Rahmendaten abzufragen. Das hast du nicht mal gemacht. Du hast zwar die PS genannt, das Konzept erklärt, auch an wen sich das richtet, also offensichtlich Leute, die dann damit schon auch wirklich Motorsport machen wollen, also nicht die Landstraßenjäger. Was kostet der Spaß? Das hast du nämlich nicht gesagt.
Zahlen, genau, also das ist die einzige Zahl, die ich habe ja Leistung angesprochen, Gewicht etc. Was kostet der Spaß? Der Spaß kostet in der Variante, die wir jetzt gefahren sind, Panigale V2S mit Öhlenswederbein, Öhlensgabel, Lithium-Ionen-Batterie, das macht das auch so ein bisschen leichter, kostet das gute Stück 18.890 Euro. In der Standardvariante kostet 16.390. So, und da sind wir nämlich an diesem Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast. Wer soll das alles noch bezahlen? Mhm. Weil das jetzt natürlich ein Diskussionspunkt ist, vor allen Dingen, wenn du die angesprochenen Modelle anschaust, von denen ich vorhin, die ich vorhin erwähnt habe, ne, also Stichwort ZX6R, Stichwort Honda CBR, die liegen halt alle so bei 12.000 bis 13.000 Euro, ne? Da musst du schon noch den einen oder anderen Taler mehr auf der hohen Kante haben, um dir dann letztendlich die Ducati leisten zu können oder auch zu wollen.
Ich finde es so krass, auf der einen Seite natürlich sehr eindrücklich, wie du das beschrieben hast, wie sich das Fahrverhalten auf der Strecke damit darstellt, wie gut das Motorrad dann auch offensichtlich funktioniert. Also die Technik ist ja ganz offensichtlich auch ganz vorne mit dabei. Nichtsdestotrotz, wenn du dann damit Motorsport machen willst, kommen ja nicht nur die hohen Anschaffungskosten auf, sondern Motorsport ist halt auch einfach gefährlich dahingehend, dass du zwangsläufig das Ding irgendwann mal auf die Seite legst. Meistens passiert nicht wirklich viel, zumindest bei den Menschen. Deswegen ist Rennstreckenfahren ja da auch irgendwie eine gute Sache, wenn man es wirklich richtig wissen will. Aber es macht dann halt schon auch einen Unterschied, wenn du so eine ganze Rennsaison fährst und gerade wenn du das dann sehr ambitioniert auch vielleicht in irgendeinem Cup machst, dann kann es ja durchaus mal passieren, dass du 2-3 Mal damit stürzt. Und was das für einen eklatanten Unterschied macht, wenn du jetzt eine Honda, was auch immer du gerade angesprochen hast, dort zur Seite legst. Oder dann halt auch die Ducati. Weil, jetzt müssen wir nochmal den Bogen spannen, zu diesem anderen Designelement, diese Auspuffe ja sehr, sehr markant da liegen. Und die wird man sich auf jeden Fall im Falle eines Sturzes, glaube ich, mal schön anlackieren oder ankratzen, sagen wir es mal so. Wird vermutlich auch ein ordentliches Vermögen kosten. Und du hattest ja, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gesehen habe, in einer Instagram-Story zuvor mal gefragt, wie denn oder welchen Anklang diese Auspuff-Endrohre dort finden. Und da muss ich nochmal sagen, so zum Thema Design, diese Auspuff-Endrohre haben mich auch wiederum an irgendeine Triumph erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war.
Ja, es gab mal die Speed Triple und die alte Street Triple. Die hatten beide die Auspuffanlage unterm Heck.
Also für alle, die jetzt die Ducati nicht vor sich sehen, man muss dazu sagen, diese Auspuff-Endrohre kommen sozusagen auf Höhe der Achse des Hinterrades, also auf der Höhe kommen sie hinten so aus dem Motor raus und dann am Ende des Sitzes der fahrenden Person ziehen sie dann aber schlagartig nach oben in so einem S-Bogen, kann man sagen, wieder so ein kleines Stück Richtung Front und dann wirklich so ganz oben am Kennzeichenhalter gehen dann so zwei kleine Hurra-Boxen, so Konfettikanonen da hinten raus.
Das hast du eine sehr schöne Beschreibung für die ganze Geschichte. Konfettikanonen, Hurra-Boxen. Genau, so sieht das tatsächlich auch aus. Und kleine Korrektur, die kommen nicht auf der Höhe der Achse des Hinterrades raus, sondern ungefähr auf der Höhe, wo die Schwinge am Motor oder mit dem Motor verbunden ist.
Ja, da jetzt sind wir aber auch nicht päpstlich als der Papst, also vom Prinzip her aber schon.
Ja, du hast gesagt, da kommt es aus dem Motor raus, da muss ich da an dieser Stelle schon korrigieren, weil die Hinterachse, das ist schon ganz, ganz weit weg von dem Schwingendrehpunkt.
Ja, okay.
Also, und in der Straßenversion, und das muss ich sagen, ist was mir nicht so gut gefällt, was in der Racing-Variante super geil aussieht, weil da die Krümmerrohre durch den Zwischenraum zwischen Schwinge und Motor gehen. Und in der Straßenversion geht quasi dieses Krümmerrohr außen an der Schwinge vorbei. Also quasi hinter der Fußraste, rechte Seite, schlängelt sich dann das Krümmerrohr nach oben, außen an der Schwinge vorbei. Und das sieht jetzt in der Variante nicht so schick aus. Ist natürlich so eine kleine Plastikabdeckung davor. Fällt jetzt nicht optisch irgendwie massiv ins Gewicht. Aber wenn du das andere Pendant dazu kennst, ne, diese kleine Racing-Auspuffanlage, die diesen Vorschalldämpfer halt nicht braucht, diesen Sammler, da sieht das natürlich deutlich besser aus. Und jetzt aber zu diesem Punkt, den du angesprochen hast, Stichwort Kosten im Sturzfall. Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Positionierung der Endtöpfe nicht sogar sturzunempfindlicher ist, weil du, je weiter unten der Endtopf ist, ne, umso geringer ist der Abstand zwischen, also wenn du stürzt, ne, ist der Abstand zwischen Asphalt und Motorrad. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwo rumschrappelst, ist relativ hoch. Je weiter oben der Endtopf ist, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Wenn du es auf beiden Seiten hast, hast du natürlich die Gefahr, egal wohin du fällst, ne, du kannst immer draufstürzen, aber du hängst da normalerweise, wenn du Glück hast, hängst du irgendwie dazwischen.
Also die Auspuffe waren ja auch nur ein Beispiel,
ja,
jetzt.
Ich glaube, unstrittig ist es,
dass du mit der Ducati nochmal eine Null hinten dranhängen kannst, wenn du sie zur Seite legst gegenüber anderen Motorrädern.
Ich habe noch einen ganz anderen Punkt, der darauf aber vielleicht massiv einzahlt, ne? Was man dazu sagen muss. Was du jetzt nicht gesehen hast bei den meisten Bildern, ich habe das Motorrad ja nackt gesehen, ne? Ohne Verkleidung. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das ist somit das geilste Stück Technik, was ich seit sehr langer Zeit gesehen habe. Weil dieser Motor ist halt quasi das komplett zentrale Element des Motorrads und alles andere im Gegensatz zu so einem klassischen, ich sag mal, Vierzylinder-Supersportler, da hast du ja quasi einen großen Aluminium-Brückenrahmen normalerweise, du hast eine Schwinge, die mit dem Rahmen verbunden ist und in diesem Rahmen hängt der Motor so, ne? Das heißt, der Rahmen ist auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen ein Schutz für den Motor und verdeckt das halt aber auch so ein bisschen. Bei der Ducati ist es so, dass das quasi alles mehr oder minder direkt mit dem Motor verbunden ist. Du hast vorne einen winzigen Monocoque-Rahmen, der gleichzeitig Airbox ist, der oben auf dem Motor aufsitzt. Ne? Du hast quasi die Schwinge, die direkt mit dem Motorgehäuse verbunden ist. Du hast den Hilfsrahmen hinten, wo du drauf sitzt, ne? Diesen Heckrahmen, der direkt mit dem Motor verbunden ist. Also du hast halt quasi nur diesen riesen Motor und dann diese filigranen Rahmen bzw. Fahrwerksteile, die da irgendwie dran sind. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Aber jetzt kommen wir zu diesem Sturzfall. Ne? Wenn halt irgendwie was passiert, dann sind natürlich die Stellen im Motorgehäuse, in denen die, mit dem der Rahmen verbunden ist, oder dieser Hilfsrahmen oder die Schwinge oder was auch immer, natürlich relativ sturzempfindlich. Ne? Da kann es natürlich mal sein, dass da irgendwie was ausreißt, so, dann hast du immer direkt irgendwie auch den Motor mit involviert. Wohingegen ich ja zum Beispiel von meiner R1 weiß, die ja am Slowakia-Ring mal über den Kopf gegangen ist, so, Rahmen war gerade, Motor hatte überhaupt gar nichts abbekommen, weil der halt mit verschiedenen Punkten mit dem Rahmen verbunden ist und dadurch so ein bisschen eingekapselt sozusagen. Ne? Das ist natürlich ein Punkt, den man vor allem, wenn man diese Rennsportkomponente mit betrachtet, mit berücksichtigen sollte oder worüber man halt so nachdenken kann, wenn man diese Konstruktion sieht, so schön sie ist.
Okay, wir müssen Richtung Ende kommen und wir haben noch das Gewinnspiel vor uns, aber vielleicht eine abschließende Frage zu dem Thema, weil ich mich jetzt einfach frage, du hast gesagt, die machen das natürlich alles mit dem Konzept hinten dran. Wen würdest du denn jetzt das Motorrad empfehlen? Du warst jetzt dort, an wen richtet sich das? Wenn du jetzt an unsere Ausfahrt denkst, da haben wir wirklich immer einen breites Motorradpublikum als Gäste begrüßen dürfen, von Leuten, die auf der Rennstrecke waren, von Tourenfahrern oder von sogar Offroad-Fahrenden. Welche Person ist es, der du sagen würdest, hey, die Ducati V2, schau dir die mal an?
Jedem und jeder, der ein supersportliches Motorrad sucht, mit dem man wahrscheinlich gut auf der Landstraße fahren kann. Wir sind ja nicht auf der Landstraße gefahren, aber die neue Sitzposition ist sehr oder deutlich alltagstauglicher und so ambitioniert ist, dass er vielleicht auch regelmäßig auf die Rennstrecke oder immer mal wieder auf die Rennstrecke gehen möchte, um damit vielleicht auch die ersten Geh- und Fahrversuche auf dem Kringel zu machen. Weil dafür ist es einfach die optimale Kombination. Also Leistung ist nicht so krass, dass du jedes Mal direkt im Gefängnis landest, wenn du auf der Landstraße mal rechts auf laut drehst. Ne? Und für die Rennstrecke ist es die richtige Leistungskategorie, um fahren zu lernen, so wie ich das jetzt ja quasi in diesem Rahmen auch wieder gemacht habe. Ne? Du fährst natürlich anders als auf einem Superbike, weil du weniger Leistung hast, ne? Du musst mehr rund fahren, aber um für dich an deinen eigenen Fähigkeiten zu arbeiten, ist es mit Sicherheit eine super coole Option. Und vorausgesetzt, du hast 16.000 bzw. 19.000 Euro übrig.
Wollte gerade sagen, wenn du das richtige Kleingeld hast, dann ist es eine teure, aber offensichtlich gute Fahrschule. Und damit kommen wir jetzt zum krassen Gewinnspiel, in dem ihr nämlich selbst Ducati fahren könnt. Und das ist echt belastend, dass ich dieses Gewinnspiel jetzt nicht auslobe, weil eigentlich wäre das meine Aufgabe gewesen. Aber Michel, da du das Ganze eingetütet hast, klär uns auf, was hat es damit auf sich? Was gibt es zu gewinnen?
Wir haben nicht nur die großartige Option, ein Ducati-Gewinnspiel oder ein Gewinnspiel mit Ducati zu machen. Und ich möchte an dieser Stelle erwähnen, meine Lobhudelei auf das Motorrad hat nichts mit diesem Gewinnspiel zu tun. Das hat sich unabhängig davon ergeben. Das,
stimmt, war vorher schon angekündigt.
Genau, kam nicht mit diesem Event zustande. Hier ist auch nichts gekauft oder ähnliches, sondern Jan und ich haben ja quasi die Einladung bekommen, an einem, und jetzt kommt, Ducati-Fahrsicherheitstraining teilzunehmen. Am 29.04. diesen Jahres. Und die ganze Geschichte findet statt in der Audi Driving Experience Area in Neuburg an der Donau. Das ist in der Nähe von Ingolstadt.
Alter, ist so belastend. Das wäre bei mir vor der Haustür.
Das ist bei dir vor der Haustür.
Ärgerlich, ja. Und ich bin nicht da. Fuck.
Und du wirst dich wahrscheinlich noch mehr ärgern, wenn du halt mitbekommst, worum es geht. Ne? Das ganze Paket hat einen Wert von 599 Euro. Du kannst den ganzen Tag dort unter Instruktion auf dem Trainingsgelände an deinen Fahrtechniken und vor allen Dingen an der Fahrsicherheit feilen, weil es ja ein Fahrsicherheitstraining mit Performance-Komponenten in Anführungsstrichen ist. Du hast dort alle aktuellen Motorrad-Modelle von Ducati zur Auswahl. Also du musst auch nicht dein eigenes Motorrad mitbringen, sondern es ist quasi ein All-Inclusive-Paket.
Boah,
ist das krass. Und das Schöne, Jan ist zwar nicht dabei, aber du wirst die ganze Geschichte mit mir zusammen machen. Also ich werde damit vor Ort sein. Wenn du Lust drauf hast, kannst du dich auch mit in das Video eingliedern, was dann dort vor Ort entstehen wird. Wir werden natürlich da so ein bisschen drüber berichten. Und wer schon immer mal an den Gasgeflüster-Stammtisch kommen wollte, hat jetzt in diesem Rahmen auch die Möglichkeit dazu. Wir werden natürlich zu diesem Event eine Folge machen. Und wenn du Bock hast, darüber dann auch zu berichten, kannst du das hier auch in einer Live-Aufnahme bei uns am Stammtisch tun.
Also, ist aber kein Muss. Also wer keinen Bock hat, mit uns weiter zu reden und wer auch keinen Bock hat, an dieser Veranstaltung mit Michel viel zu reden, sagt ihm das vielleicht am Anfang. Also es ist keine Verpflichtung, damit Michel hier irgendwie nicht ganz alleine da rumläuft, sondern einfach wahnsinnig cooles Event. Ihr werdet auf jeden Fall richtig geil Motorrad fahren auf den Ducatis. In der Nähe von Ingolstadt ist das Ganze bei mir vor der Haustür. Ich bin leider nicht im Lande zu der Zeit. Ultra belastend. Und jetzt zu dem, was ihr dafür machen müsst, um es zu gewinnen. Wir geben euch hier ein richtig fettes Paket. Also es ist schon wirklich richtig, richtig geil. Dafür wollen wir aber auch was. Und zwar bewertet ihr zunächst diesen Podcast, hoffentlich gut, aber das liegt in eurer Hand, auf der Plattform eurer Wahl. Sei es also Spotify, Apple oder auf YouTube.
Dieser.
Überall, wo man bewerten kann. Hauptsache, man kann es bewerten. Bei manchen Plattformen geht das halt eben nicht. Dann geht ihr auf unser Instagram-Profil, folgt unserem Kanal und zu dem Posting, zu der heutigen Folge mit dem Gewinnspiel, da wird es auch nochmal drinstehen, kommentiert ihr drunter, auf welcher Plattform ihr uns bewertet habt. Und dann macht ihr von unserem Beitrag einfach noch eine Story, in der ihr uns taggt. Und schon seid ihr mit im Pool der Teilnehmenden und hoffentlich mit Fortunas Segen dann bald in Ingolstadt und fahrt Ducati. Ich bin einfach neidisch.
Zwei Punkte möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen. Wenn ihr hier diese ganze Geschichte bewertet und eh schon auf der Plattform seid, kommt doch auch in der Kommentarfunktion vorbei und lasst uns wissen, wie ihr die Ducati oder quasi die gesamte Geschichte, die ich jetzt hier zum Bike erzählt habe, einordnet. Ne? Also gern da auch einen Kommentar dazu dalassen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die Geschichte ist natürlich limitiert. Ihr könnt nicht unbegrenzt dran teilnehmen. Wir haben einen Platz, das ist ja ganz klar. Die Auslosung erfolgt dann nach dem Losverfahren zwischen allen, die unter dem Beitrag auf Instagram die ganze Geschichte kommentiert haben. Und Teilnahmeschluss wird sein der 16.3. diesen Jahres, 16.3.25, das ist quasi ein Sonntagabend, 23.59 Uhr, 16.3. läuft die Geschichte zu Ende. Ihr habt jetzt dann quasi also 2 Wochen Zeit, vorbeizuschauen, möglichst viele Folgen zu hören. Ihr könnt natürlich auch mehrere Folgen anhören und da einen Kommentar drunter lassen, sehr, sehr gerne. Und gebt uns euer Feedback, wir freuen uns drauf und ich drücke euch auf jeden Fall schon mal die Daumen.
Von meiner Seite genau das Gleiche. Ich bin neidisch. Ich möchte dann eigentlich davor und danach gar nicht so viel davon hören. Das wird für mich eine sehr schwierige Folge unter der Vorstellung, dass ich hätte auch mitmachen können. Aber so ist das Leben. Es war uns wie immer ein Fest. Bewertet fröhlich. Schreibt uns euer Feedback. Ihr könnt auch gerne kommentieren, welches MotoGP-Bike ihr am schönsten und am hässlichsten fandet. Das würde mich nämlich auch interessieren. Ansonsten, Michel, war es wie immer ein Fest. Das war doch ein reinigendes Gewitter in allen Bereichen. Wir sagen tschö, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Tschö.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Und ein ganz toller neuer Erfahrungsbericht rund um die Ducati und für euch auch noch was zu gewinnen. Ich mach mal noch einen. Heute am Biker-Stammtisch alle Zutaten, die es braucht für anregende Diskussionen und Gespräche. Dazu gehören die neuesten Gerüchte aus. Außerdem die... Fuck, vergessen wir es. Nehmen wir Take 1.